Wir haben heute diesen Feiertag, den die Welt Ostern nennt. Ich habe diese Woche die Zeitung gelesen und wenn man die Zeitung liest, dann hat man den Eindruck, der tiefere Sinn von Ostern ist Ostereier suchen. Es war also hochinteressant zu sehen, was eine, ich sag mal, inzwischen heidnisch gewordene Bevölkerung so vor Ostern versteht. Ich möchte drum heute Morgen nochmals etwas in unsere Mitte stellen, was die Heilige Schrift dazu sagt. Und zwar, ich lese uns dazu, Bibelstelle aus 1. Korinther 5, Vers 7. Dieses Wort Ostern ist ja eine heidnische Schöpfung, man weiß nicht, wo es herkommt. Es wird alles Mögliche vermutet. Wahrscheinlich war es eine heidnische Göttin namens Ostara. Drum auch die Fruchtbarkeitssymbole wie Hasen, wie Eier und solche Dinge. Trotzdem ist es nicht falsch, an diesem, ich sag's einmal, lange Wochenende, von Freitag zu Montag, an das Gedenken, was geschah. Wir haben hier biblisch gesehen, haben wir das Passafest der Juden. Wir wissen, dass an diesem Passafest der Juden letztendlich der Herr Jesus sein Leiden begann am Karfreitag, dass er ans Kreuz ging für unsere Sünde, dass er starb unter jämmerlichen Qualen, dass er ins Totenreich ging 3 Tage, dass er auferstanden ist, nachdem ihn der Teufel nicht halten konnte und der Tod. Und dass er nach der Auferstehung dann in den Himmel zurückging, um dieses kostbare und teure Blut im himmlischen Heiligtum niederzulegen. Hier sagt die Schrift in 1. Korinther 5, Vers 7, im B-Teil, denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. In 1. Korinther 15, in der ersten Verse, zeigt sie uns dann letztendlich, was an diesem Osterfest, die Erführungszeichen, passiert. Ich lese ab Vers 3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist oder auferweckt wurde, am 3. Tage nach den Schriften. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass 2 zentrale Dinge an diesem Oster, sprich Passafest, geschehen sind, nämlich der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Ich möchte aber jetzt heute das tiefer beleuchten, und zwar vom Alten Testament her, vom Verstehen, was Gott bereits durch sein Volk Israel vorgeschattet hat. Die Bibel lehrt uns ja, dass das Neue Testament Christus darstellt als die Realität. Sie zeigt aber, dass dieser Körper, das die Realität Christus, im Alten Testament Schatten wirft. Dass man also schon in Vorschattungen genau erkennen kann, was letztendlich dann beim Körper, beim Reellen, beim Herr Jesus passiert. Das heißt, man sieht im Alten Testament diesen Erlöser nur schattenhaft. Im Neuen Testament wird er dann deutlich sichtbar. Und dem möchte ich heute Morgen nachgehen. Hier sagt die Bibel ganz einfach, unser Passahlamm, das ist 2. Mose 12, unser Passahlamm ist Christus. Ich denke, wenn man diese Bibelstelle liest, fällt jedem die berühmte Stelle vom Johannes dem Täufer ein, in Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist das Lamm Gottes, das geschlachtet ist für unsere Sünder. Er ist das wahre Passahlamm. Aber um das zu verstehen, möchte ich zurückgehen, und zwar zurück in 1. Mose 50, in den Schluss vom 1. Mose. 1. Mose ist das Buch, das uns letztendlich darstellt, wie der Sündenfall geschieht, wie die Sünde in dieses Universum einbricht, wie der geistliche Tod, das Elend über die Menschen kommt. Ohne diesen Zustand, ohne diese Tatsache würde es kein Leid, keine Not, keine Krankheit, kein Krieg, kein Unrecht auf dieser Welt, nichts Böses geben. Sondern die Bibel zeigt hier etwas schattenbildlich, auch als Bild in 1. Mose 50, Vers 26, ich lese auch den B-Teil. Und zwar, hier haben wir jemand, und zwar den Besten, Josef, den Mann hier im Alten Testament, im 1. Buch Mose, und trotzdem sagt die Bibel von ihm, sie legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Und hier haben wir ein Schattenbild auf den Zustand des Menschen. Auch der Beste liegt in einem Sarg in Ägypten. Ägypten ist ein Bild für die Welt. Und der Sarg ist ein Bild für den geistlichen Tod. Das heißt, jeder ist geistlich tot, sogar der Allerbeste. Und das hat Folgen, und zwar fatale Folgen, die hier jetzt die Bibel in diesem zweiten Buch Mose aufzeigt, wo es systematisch darauf zusteuert, dass Erlösung geschehen muss, dass dieser geistliche Tod furchtbare, katastrophale Folgen für die Menschen hat. Und zwar für Israel hatte das zuerst schon mal eine Folge im 2. Mose 1, Vers 13, dass sie in diesem Land Ägypten, und sie sind ja dorthin gerade durch eine Sünde, indem ihre die Brüder Josefs diesen Josef verkauft haben nach Ägypten. Das war ja die Folge einer Sünde, dass die alle in Ägypten waren. Natürlich hat es Gott noch zum Heil benutzt, um sie zu retten. Aber in Wirklichkeit, die Wurzel war nach dem Sündenfall die praktizierte Sünde. Und hier sieht man, dort heißt es, darum zwangen die Ägypter die Söhne Israels mit Gewalt zum Dienst. Sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln, mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und jetzt haben wir ein Prinzip. Dieser Sündenfall bewirkt, dass ein Mensch, der in dieser Welt lebt, unter Zwang kommt. Die Bibel lehrt an anderer Stelle, dass diese Weltzeit beherrscht wird von den Finsternismächten, die im Luftraum herrschen, von Finsternismächten, von Dämonen, letztendlich vom Teufel. Und der Teufel sagt zu mir Jesus in der Versuchung in Matthäus 4 und Lukas 4, diese Welt praktisch, dieses Gebilde ist ihm nur zeitweise übergeben. Es ist sein Herrschaftsbereich. Jetzt sieht man etwas. Nachdem Josef tot im Sarg in Ägypten liegt, nachdem er im geistlichen Tod ist, ist die Folge davon, von diesem geistlichen Tod, die Folge auch für dieses Volk, die Folge des Sündenfalls, auch für die Menschen, bedeutet, dass man in Ägypten, in dieser Welt, wenn man in diesem geistlichen Tod lebt, unter Gewalt kommt. Das heißt, unter Druck. Das heißt, dieser Zustand, den nutzt der Teufel aus, um die Menschen praktisch in Knechtschaft zu bringen, in Elend. In wirkliches Elend. Und die Wurzel davon ist letztendlich die Sünde. Und man sieht hier, das Volk hat gelitten. Es heißt in Vers 11, dass sie durch Laster bedrückt wurden. Das ist auch der Grund, warum es hier in dieser Welt so ist. Wisst ihr, wenn ich die Menschen sehe, auch seelsorgerlich, was hier passiert, dann sehe ich kaum einen Menschen, der nicht auch Gläubige unter seinen Lasten seufzt. Die Menschen sind unter Druck. Diese Endzeit, vor allem natürlich durch eine Verschlimmerung der Zustände, aber auch der Zustand des Menschen bewirkt, dass die Menschen geknechtet sind. Sie sind elend, es sind elende Geschöpfe. Und das, was die Bibel mit Ägypten bezeichnet, nämlich die Welt, ist eigentlich trotz allem Schein. Wisst ihr, es ist ja ein Schein, es ist eine Scheinwelt. Weißt du, wenn du siehst, wenn jetzt die Sonne scheint, macht sie ja heute zum Glück nicht, dann kommen wir nicht auf falsche Ideen, weil dann kommt der Osterausflug. Wenn man das dann sieht, wenn die Sonne scheint, wenn der Chrom von den Autos blitzt, wenn man dann die neue Kleidung anhat, wenn es einigermaßen gut geht, man hat seine Ruhe, dann kommt der Mensch in eine Hochstimmung und wird geblendet vom Teufel, ohne zu sehen, dass er in Wirklichkeit in Ägypten ist und in Wirklichkeit geknechtet ist und in Wirklichkeit im Elend ist, in Wirklichkeit unter seinen Lasten zusammenzubrechen droht. Ob das die Kinder sind, ob das die Familie ist, ob das der Beruf ist, ob das die Krankheit ist, ob das irgendwie Nöte sind, ob es Ärgernisse sind, spielt überhaupt keine Rolle. Ägypten ist ein Ort des absoluten Elendes. Und es ist ein Ort der Knechtschaft, wo man unter Zwang ist vor einem Dritten, vom Teufel. Und trotzdem gab es in diesem Ägypten, gibt es immer wieder Menschen, die aufbegehren, die sich nicht knechten lassen wollen. Und das siehst du hier in Vers 17 mit diesen Hebammen. Sie bekommen der Befehl, dass sie die Kinder töten. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben und Gott belohnt sie. Und es ist eben das Geheimnis, dass mittendrin in diesem Ägypter immer ein Überrest ist, der Gott dient. Der in der Furcht Gottes, dem lebendigen Gott, dient und sich nicht knechten lassen will. Und das ist auch in der heutigen Zeit. Die Bibel redet immer vom Überrest. Es wird nie die Masse sein. Und hier haben wir eine ungeheure Tatsache, die heute langsam durch diese endzeitlichen Zustände verschwindet. Und zwar, das ist auch das, was wir weitergeben müssen an unsere Kinder. Das ist das, was wir weitergeben müssen an unsere Umgebung. Es ist ein Gott, der zu fürchten ist. Und diese Leute hatten mehr Angst vor dem lebendigen Gott als vor diesem Pharao, der sie relativ leicht töten konnte. Er war Herrscher über Leben und Tod, aber sie hatten weniger Angst vor dem Pharao, vor dem Despot, vor dem Gewaltherrscher, als vom lebendigen Gott. Und hier ist etwas, was heute fehlt. Die Furcht Gottes, die Furcht vom lebendigen Gott, das ist es, was hier diese Hebamme gerettet hat. Also man sieht hier schattenbildlich, es gibt ein Überrecht. Es geht nie alles kaputt, sondern es gibt immer ein Überrecht. Leute, die Widerstand leisten. Jetzt kommt Gott und gibt hier bestimmte, ich sag's einmal, Botschafter an dieses Volk. 2. Mose 3, Vers 7 heißt es: Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das heißt, Gott will sie herausführen aus diesem Elend. Das ist schon mal Tatsache. Er wollte irdisch sein Volk Israel herausführen und er will uns irdisch, also menschlich, rein geistlich, nach Geist, Seele und Leib aus diesem Elend Ägyptens, aus diesem Sündezustand herausführen. Gott hat immer den gleichen Wille. Er will nicht, dass ein Mensch durch den Teufel, durch Ägypten geknechtet wird. Er will auch nicht, dass ein Mensch durch diese Welt unter Zwang kommt, sondern Gott will, dass die Menschen herausgehen und in das Land gehen. Das heißt, ganz praktisch, bildlich übersetzt, dort leben, wo Gott es will. So leben, wie Gott es will. In dieser Erlösung, in dieser Befreiung, dass sie dort leben sollen. Und was hochinteressant ist, in dem Moment, wie Gott die Botschaft gibt, dass er die Menschen aus dem Elend Ägyptens herausführen will. Vers 17, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen. In dem Moment kommt in Vers 2 sofort die Person, die die Menschen herausführt. Nämlich der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn ist niemand anders als der Herr Jesus. Schattenbildlich, wusste sogar Luther. Schon interessant. Selbst die Reformatoren haben das erkannt, dass der Engel des Herrn, der Herr Jesus, ist im Alten Testament. Aber was mir ganz wichtig ist, ich denke, es muss für uns klar sein, wir brauchen uns nicht zu grämen. Wir brauchen nicht hier, ich sag's einmal, verzweifeln in dieser Welt. Es besteht der Wille Gottes, und der Harald hat uns etwas gelesen, dass jede Verheißung Gottes Ja und Amen ist. Das heißt, die ist besiegelt durch Jesu Blut. Und der Wille Gottes ist, dass wir aus diesem Elend Ägyptens herauskommen. Dass wir herauskommen aus diesem Elend, dass wir nicht mehr geknechtet sind. Wisst ihr, ich kann nicht sagen, dass unsere Berufe leichter werden. Die sind immer gleich schwer. Und der Druck nimmt zu, die Hektik, gerade vor solchen Tagen. Ich war gestern in der Stadt, wenn ich dann sehe, wie es da zugeht, ist brutal. Ist wie ein Bienenstock. Aber letztendlich muss man ganz nüchtern sehen, Gott will, dass wir innerlich aus diesem Ägypten, innerlich aus dieser Welt, innerlich aus diesem Einfluss des Teufels herausgehen. Dass wir hier nicht untergehen in diesem Elend wie der Rest dieser Welt. Das ist ein Riesenproblem. Das kann man verdecken und auch fromm verbrämen. Es geht letztendlich darum, dass es wirklich funktioniert. Und er zeigt dann hier sofort in Vers 2, der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Und hier haben wir jetzt eine der größten Offenbarungen Gottes. Wir haben den Dornbusch. Dornen sind laut 1. Mose 3, Vers 17 ein Bild für den Fluch der Sünde. Und zwar, weil die Erde ist verflucht um des Sündenfalles willen und bringt Donner und Disteln hervor. Hier hast du also der Fluch der Sünde auf dieser Erde, diesen Dornbusch. Und mittendrin ist der Engel des Herrn. Das heißt, hier haben wir ein Bild drauf, dass der Sohn Gottes mitten in den Fluch der Sünde hineingeht. Dass er die Himmel verlässt und Mensch wird. 1. Timotheus 3, 16. Gott geoffenbart im Fleisch. Er geht mitten ins Fleisch, in die Sünde hinein, ohne Sünde zu haben, offenbart sich und dann kommt das Feuer, die Feuerflamme. Das heißt, er trägt das Gericht, das letztendlich über diesen Dornbusch von Gott ausgesprochen wurde. Er trägt das Gericht über die Sünde. Hier sieht man bereits schattenbildlich, da ist ein Erlöser, der Fluch trägt, da ist jemand, der den Fluch wegnimmt. Und zwar, indem er das Gericht, das Feuer trägt. Das ist eines der perfektesten Schattenbilder Alttestament. Und wenn man sich das jetzt in Ruhe anguckt, dann sieht man etwas. Und zwar in 3 Vers 14 heißt es dann, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Er will wissen, wer ist der Erlöser? Wie soll es geschehen? Er will wissen, wie heißt Gott? Was passiert hier? Und er sagt ihm bloß, ich bin, der ich bin. Und sagt, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Das heißt, es ist hier ein Spiel. Hier steht nicht Yahweh, der alttestamentliche Gottesname. Der kommt später. Das ist zwar die gleiche Wortwurzel, aber hier steht wirklich, ich bin, der ich bin. Und damit haben wir hier eine Tatsache, dass Gott seinen Namen noch nicht offenbart, dass Gott sich später offenbart. Wenn man jetzt die ganze Heilige Schrift durchforscht, dann stößt man die Sprüche zum Beispiel auf die Tatsache, dass er fragt, weißt du, dass Gott einen Sohn hat und weißt du, wie er heißt? Das heißt, der Sohn Gottes wird jetzt im Alten Testament noch verdeckt geoffenbart. In Bildern, wie zum Beispiel durch den Engel des Herrn und wie durchs Passahlamm, was wir gleich sehen werden. Aber im Neuen Testament, da ist dann Realität. Und jetzt wissen wir plötzlich, der Name, durch den man gerettet wird, den man anrufen muss, um in den Himmel zu kommen, um gerettet zu werden, um Vergebung der Sünde zu bekommen, um rauszukommen aus seinem Elend, ist der Name Jesus. Darf ich ehrlich sein? Das Hauptelend ist nicht einmal diese Welt. Wisst ihr, wo das Hauptelend steckt? Wo das Ägypter am tiefsten drin steckt und diese Knechtschaft in unseren Herzen. Das ist unser elendes Herz, das manche Dinge letztendlich immer mit seiner, ich sag's einmal, mit seiner unseligen Fleischlicht und Seligkeit, also selig im Sinn von seelisch, nicht verkraften kann. Dass man dauernd sich selber verrückt macht und sich kaputt macht, dass man nie zur Ruhe kommt, dass man sich immer irgendetwas stößt und ärgert und kaputt macht und immer frustriert ist und immer rumläuft mit einem langen Gesicht. Das ist ja das, wo die gottlose Welt sagt, warum sehen die Gläubigen nicht erlöster aus? Sie haben recht. Der Herr sagt nicht umsonst, die Kinder dieser Welt sind schlauer wie die Gläubigen. Die haben recht. Eigentlich diese Erlösung muss fassen. Das ist der Wille Gottes, dass wir aus dem Elend Ägyptens rauskommen, dass unser Herz zur Ruhe kommt. Wenn das nicht passiert, dann kannst du kein Zeugnis sein als Gläubiger. Dir nimmt dann niemand die Erlösung ab. Wisst ihr, den Frust dieser Welt, den habe ich bei der Welt, den brauche ich die Gläubigen nicht mehr dazu. Versteht ihr? Das ist einfach, den hat die Welt genügend, das sehe ich in der Welt bis zum Gehen nicht mehr. Warum soll ich es in den Gläubigerkreisen auch noch haben? Sondern Gott will raus aus dem Elend Ägyptens, raus aus dieser Unseligkeit, hinein in das verheißene Land, und zwar in das Land, wo Milch und Honig fließt. Milch, Speise, Honig, das Wort Gottes. Und wisst ihr, was Honig macht? Leuchtende Augen, sagt die Schrift. Dann leuchtet die Augen, dann brennt das Herz und die Äuglein leuchtet, dann geht's vorwärts. 2. Mose 3, Vers 18. Der Gott, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. So lasst uns nun 3 Tage reisen, weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Und jetzt kommt die Bibel und sagt was Ungeheures. Sie sagt, in dem Moment, wenn Gott einem Menschen begegnet, das ist der Umkehrschluss aus dieser Bibelstelle, wenn Gott einem Menschen begegnet, dann geht er 3 Tage Reise weit in die Wüste und beginnt Gottes Opfer darzubringen. Das heißt, dann zieht er aus Ägypten aus, dann geht er in die Nachfolge Jesu. Und wenn es noch so schlimm ist von der Wüste her, und beginnt Gott zu dienen, beginnt Gottes Opfer zu bringen. Hier bildlich sicher das Brandopfer, die Hingabe. Aber er muss zuerst Gott begegnen. Wenn er Gott nicht begegnet, hat alles keinen Wert. Die alten Brüder haben immer gesagt, wenn man gesagt hat, dem müssen wir helfen, der ist in Not, der ist in Sündenot, der ist hier in der Sünde, der ist in wirtschaftlicher Not, in Krankheitsnot, sagte die alten Brüder, und sie hatten recht, sagte zu uns Jungen, die wir so, ich sage mal, so ungestüm waren, tut langsam, zuerst muss er etwas oder sie erleben. Das heißt, du musst zuerst dem lebendigen Gott begegnen, dann kann dir geholfen werden. Und das ist das, wo Gott jetzt systematisch darauf hinsteuert in diesem Bibeltext. Er steuert systematisch auf das Erleben hin, wie man Gott begegnet. Wenn man jetzt diesen Text in Ruhe weiter anguckt, man hat natürlich hier herrliche Schattenbilder, 2. Mose 4, 8, wo man sieht, wie Israel Zeichen fordert, und so weiter. Aber ich möchte was anderes lesen, und 2. Mose 4, und zwar ab 24. Und zwar, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dort heißt es, Und jetzt sieht man, dass Gott durch das Schattenbild nochmals versucht, den Leuten begreiflich zu machen, um was es eigentlich geht, wenn man aus diesem Ägypter rausgeht. Er zeigt ihnen jetzt, dass es lebensgefährlich ist, wenn man die Begegnung mit Gott am falschen Platz hat. Wenn man Gott nicht als Erlöser erlebt, dann wird man ihn als Richter erleben. Und hier haben wir ein ungeheures Beispiel. Er sagt hier: Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Sein Werkzeug, muss ich mir mal vorstellen. Was hat er denn gemacht? Er hat einen kleinen Fehler gemacht, er war ungehorsam. Und zwar hier heißt es: Da nahm Zipporah einen scharfen Stein, beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach: Fürwahr, du bist mir ein Blutsbräutigam. Da ließ er ab von ihm. Das heißt, hier war etwas, und das ist jetzt ein Bild auf den neuen Bund. Hier war vor Gott die Forderung der Beschneidung. Und hier hat Mose und seine Frau vergessen, ihren Sohn zu beschneiden. Und vor Gott war die Forderung, dass beschnitten werden soll. Das ist der Wille Gottes. Beschneidung steht für Wiedergeburt in diesem Schattenbild. Und in dem Moment, wie die Frau das begreift, dass da wohl ein Versäumnis war und den Sohn beschneidet und hier letztendlich wieder Bild, das Blut vergossen wird, dass diese Beschneidung geschieht. Und in dem Moment heißt es, er ließ von ihm ab. In dem Moment ist Friede. Sobald Beschneidung geschieht, sobald diese Wiedergeburt geschieht, sobald dieser Friede mit Gott geschieht, die echte Begegnung, kommt sofort Friede. Also hier wieder, Gott bereitet durch diese Bilder systematisch die Menschen darauf vor, was begegnen soll. Und es ist interessant, er trifft dann seinen Bruder, Vers 27, und dort heißt es: Treff ich dich, und er traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Jetzt darf ich mal einfach das rumdrehen. Wenn du die Gläubigen heute siehst, dann musst du sie fragen: Wo treffe ich dich denn? Wo treffen wir uns? Versteht ihr, was ich meine? Treffen wir uns bei Grillparty? Treffen wir uns beim Ausflug? Wo treffen wir uns denn? Am Berg Gottes oder woanders? Hier siehst du alttestamentlich, der Dienst, Gott zu dienen, ging ihn über alles. Mose und sein Bruder trafen sich am Berg Gottes, an der Stätte, wo Gott sich offenbaren wollte. Und dann beginnt etwas, ich möchte es nur kurz anreißen. Dann beginnt etwas, das eigentlich schlimm ist, und zwar es beginnt in 2. Mose 5 bis 2. Mose 11 ein furchtbarer Kampf zwischen Pharao, der steht als Bild für den Teufel, und diesem Volk. Und zwar, das ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Aber zuerst müssen wir noch etwas begreifen. In 2. Mose 11, Vers 4 heißt es, dass Gott sagt: Um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Vom Pharao bis zum kleinsten Sklave. Jetzt kommen wir zu einer ganz entscheidenden Tatsache. Das muss uns klar sein. Diese Welt, auch wenn sie uns locken will, ist vom geistlichen Tod gekennzeichnet. In Ägypten ist die Erstgeburt tot. Jeder Geborene, der in der Welt ist, der vom Weibe geboren ist, ist tot. Und zwar tot in Sünde. Das Gericht Gottes tötet letztendlich aufgrund der Heiligkeit Gottes hier jeden Erstgeborenen. Und so ist jeder Mensch durch den Sündenfall, dem Gericht Gottes verfallen und dem geistlichen Tod. Schon mal Tatsache. Und jetzt geht der Kampf. Jetzt sagt praktisch der Pharao dauernd, wenn er das in Ruhe mal durchlässt, sagt er dauernd: Zieht nicht weg, dient Gott in diesem Lande. Es geht aber nicht, weil in diesem Land ist der geistliche Tod, da kann man Gott nicht dienen. Man kann Gott nicht dienen, wenn sein Herz voll in der Welt ist. Es geht nicht. Also sagt er: Ausziehen. Und jetzt siehst du der Kampf, dann sagt er einmal: Zieht aus, aber nicht weiter, nicht 3 Tage reisen. Das heißt, sondert euch ab, aber nicht allzu sehr. Das heißt, seid ein bisschen nett und freundlich zu der Umwelt, seid ein bisschen nett und freundlich, macht ein bisschen den Kompromiss. Aber er sagt: Nein! Es muss 3 Tage Reise weit sein. Die von Gott bestimmte Grenze, der Abstand, den Gott will, der muss eingehalten werden. Und dann am Schluss sagt er: Dann könnt ihr wegziehen, lasst die Kinder hier. Wir müssen unsere Kinder 2 entscheidende Dinge beibringen: die Furcht des Herrn und die Erlösung. Was sie dann tun, ist ihre Sache. Aber das muss geprägt werden. Im Elternhaus und in der Gemeinde. Furcht des Herrn und die Erlösung. Und der Rest ist zweitrangig. Der Rest macht dann der Herr durch den Heiligen Geist. Und der Rest passiert dann, ob ein Herz sich öffnet oder nicht öffnet. Das ist was ganz anderes. Aber das ist entscheidend. Hier tobt dieser Kampf. Dieser Kampf tobt darum, Gott zu dienen oder ihm nicht zu dienen. Es geht darum, aus Ägypten auszuziehen oder nicht auszuziehen. Man kann nicht in Ägypten dienen. Am Schluss sagt er, und lasst das Vieh da, lasst das Opfer da. Und er sagt, es geht nicht. Das Opfer muss letztendlich mit. Wir müssen Gott Opfer darbringen. Es muss Blut vergossen werden. Das heißt Golgatha, das vergossene Blut Jesu Christi, ist der entscheidende Faktor. Das ist der Hintergrund. Vor diesem Hintergrund, in Ägypten, der Befehl von Gott auszuziehen und der Wille Gottes, jemand aus Ägypten rauszuholen, ihn aus diesen Bindungen, aus dieser Not, aus diesem Elend herauszureißen, der ist da. Die ganz klare Anweisung Gottes, wie es zu geschehen hat, durch Beschneidung, durch Wiedergeburt, durch Erlösung, das alles zeigt er, durch Absonderung herauszugehen, willentlich zeigt er alles. Und jetzt nähern wir uns dem, was praktisch Ostern, in Anführungszeichen, Passa bedeutet. Wir nähern uns dem Passa mal Kapitel 12. Ich lese nur ein paar Auszüge, daraus ist ja bekannt. Hier sagt er praktische Vers 2, das ist der Anfang der Monate. Und dann sagt er praktisch Vers 3. Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Vers 5. Dieses Lamm soll makellos sein, männlich und einjährig. Und dann sagt er praktisch, sie sollen das schächten, Vers 6, Vers 7. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Dann soll das Fleisch in derselben Nacht gegessen und am Feuer gebraten werden, mit ungesäuerten Kräutern, aber mit ungesäuertem Brot, aber mit bitteren Kräutern. Und dann sagt er praktisch, es soll nichts übrig bleiben bis zum Morgen, was übrig bleibt, wird im Gericht im Feuer untergehen. Dann sagt der Vers 11, wie sie es essen sollen. Vers 13 heißt dann, das Blut soll ein Zeichen sein. Und dann wird systematisch erklärt, was mit diesem Passalam passiert. Nur zum Einstieg so weit. Wir möchten uns das Vers für Vers angucken. Zuerst nochmals die Tatsache. 2. Mose 11, Vers 10. Der Herr verstockte das Herz des Pharao, so dass er die Söhne Israels nicht aus seinem Land ziehen ließ. Das heißt, wir müssen uns einfach einmal ganz bewusst sein, das Evangelium ist ein Kampf auf Leben und Tod. Der Teufel lässt dich nicht und mich nicht aus Ägypten wegziehen, sondern wird alles tun, um mich und dich zu halten. Und was man dann nachher sieht, selbst wenn du ausgezogen bist, das heißt, wenn du eine Wiedergeburt erlebt hast, wenn du beschnitten bist, wenn du gerettet bist, jagt er dir nach. Das heißt, er lässt dich nicht in Ruhe. Hier haben wir perfekt die Bilder, wie der Teufel versucht, die Gemeinde letztendlich auch nach der Erlösung zu stören und sie letztendlich wieder ins Verderben zu ziehen. Hier, wenn wir Vers 2 gucken, der sagt, hier beginnt's, das ist der erste Monat, hier beginnt das Leben. In dem Moment, wie jemand aus Ägypten auszieht, durch dieses Lamm, dann passiert das Leben. Das ist ein Lamm, das makellos sein soll, ohne jeden Makel, männlich und einjährig. Das ist das perfekte Bild auf der Herr Jesus, von dem die Bibel sagt, er, der von keiner Sünde wusste, 2. Korinther 5, 21, wurde zur Sünde gemacht. Er, der Sündlose, der wirklicher Mensch war, aber in Wirklichkeit nicht vom Mensch gezeugt wurde, sondern vom Heiligen Geist, der praktisch durch diese Jungfrauengeburt, durch dieses Wunder auf die Erde kam und drum keine Erbsünde hatte. Das ist das Geheimnis aus 2. Mose 21, warum hier letztendlich die Erbsünde nicht gezogen hat. Drum musste der Herr Jesus zwingend praktisch durch eine Jungfrau geboren werden und er musste zwingend durch den Heiligen Geist gezeugt werden, sonst hätte er nicht die Erlösung vollführen können. Das ist dieses Lamm, das makellos ist, das sündlos ist, das männlich, das einjährig ist. Genau die Bedingungen. Hier haben wir ein perfektes Bild auf der Herr Jesus. Und wenn man sich das jetzt in Ruhe anguckt, dann heißt es hier, es muss geschlachtet werden, geschächtet. Und Schächter war eine Art des Ausblutens. Und nicht viel anderes ist passiert am Kreuz von Golgatha. Und hier hat der Herr Jesus wirklich für uns dieses Blut vergossen. Er hat sich hier schächten lassen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Er sagt hier in Vers 4, sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Jetzt sagt er, es gibt einen Bereich, wo ich vor dem Gerichte Gottes vollständig in Sicherheit bin. Hier. Ich dachte jetzt mal bildlich, für eine Einzelfamilie. Ein Haus, ist ein Bild für die Gemeinde, Letztendlich, und dieses Haus ist bestrichen an seinem Eingang durch das Blut Jesu. In dem Moment, wie jemand das erlebt, dass das Blut Jesu Christi seine Sünde abwäscht, geht er durch die Tür in das Haus ein. In dem Moment wird er in einem Geist zu einem Leib getauft und wird in den Leib Christi hineinversetzt. Jetzt gehört er zu diesem Haus. Jetzt ist er in Sicherheit hinterm Blut Jesu Christi. Das ist das, was hier passiert. Und man sieht hier, das Blut ist das Entscheidende. Hebräer 9,11 zeigt uns ganz klar, Jesus Christus musste nicht nur leiden und sterben am Kreuz vor Golgatha, sondern er musste mit diesem kostbaren und teuren Blut ins himmlische Heiligtum eingehen, um das mosaische Gesetz zu bezahlen. Und in dem Moment, wie das Blut vergossen war, ist es passiert. In dem Moment war die Erlösung vorhanden, aber dazu musste das Lamm sterben. Das Passahlamm, das ist Ostern. Das ist das, an was wir gedenken. Das Lamm musste sterben. Und das Lamm musste Blut vergießen, zwingend. Er durfte nicht ersticken, er durfte nicht anders sterben. Er musste Blut vergießen, um die Erlösung zu vollführen. Und in dem Moment, wie ein Mensch das Blut erlebt und das Blut letztendlich auf die Pfosten seiner Herzenstüre hat, geht er in das große Haus Gottes ein und ist hinter diesem Blut in Sicherheit. Vers 8 heißt es, sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuerten Kräutern, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ein Bild auf das Leiden Jesu. Feuer, das Gericht Gottes ging am Kreuz von Golgatha über der Herr Jesus drüber. Er wurde im Feuer gebraten, im Feuer des Gerichtes. Wisst ihr, und wir sind ja so, wir jammern, wenn von Gott her ein bisschen Erziehung kommt oder eine Strafe, oder wenn Gott die Sünder straft, was man ja sieht. Siehe den Turm von Siloa. Gott sagt, wenn er nicht Buße tut, werden da alle so umkommen. Das, was heute in der Welt passiert, das ist das Gericht Gottes. Und man hat hier etwas, und zwar, man sieht hier, das Feuer des Gerichtes ging über den Sohn Gottes am Kreuz. Dieses Passahlamm musste im Feuer gebraten werden. Jetzt stellt euch vor, das bisschen Gericht, was hier uns trifft oder diese Menschen trifft in dieser Welt, da ist schon das Gejammer da. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Herr Jesus hat die Sünden aller Welt gesühnt am Kreuz vor Golgatha. Er hat die Strafe für alle Sünde. Jedes Menschen, der jemals über diesen Erdball gegangen ist und gehen wird, hat er bezahlt. Dieses Opfer war außerhalb von Zeit und Raum. Das kann man sich nicht vorstellen, was da passiert ist. Dieser Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war etwas Katastrophales, weil diese Gemeinschaft, die von den Ewigkeiten her zwischen Vater und Sohn war, zerstört wurde durch die Sünde. Die wurde unterbrochen. In dem Moment war er allein am Kreuz vor Golgatha. Ich habe gestern Abend in der stille Zeit, war Anführungszeichen zufällig, Psalm 22 gelesen, wenn ihr das liest. Das ist erst, was passiert ist. Wie die Stiere Basans, die Finsternismächte, auf dieses Kreuz losgehen und der Sohn Gottes, ich sag's einmal, terrorisiert, weil er die Sünde trägt, darum können sie ihn angreifen. Er hat also nicht nur das Gericht getragen, sondern der Angriff der Finsternis. Darum wurde es finster und Nacht am Kreuz. Es muss im Feuer gebraten werden, mit bitteren Kräutern. Das war die Bitterkeit des Todes Jesu Christi. Und hier ist jemand, der die Nacht trägt, auf das bei uns Licht wird. Da siehst du, hier passiert eine ungeheure Erlösung. Vers 10. Ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wir sehen hier am Kreuz von Golgatha eine Hingabe Jesu in einer ungeheuren Weise. Eine absolute, radikale, ganze Hingabe. Und wir wissen, dass die Bibel dann sagt, so, und jetzt gib du dich ihm selber genauso hin. Vers 12. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypten ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen. Wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Man sieht hier, wie Gott der geistliche Tod richtet. In einer ungeheuren Weise, wie hier der geistliche Tod vor Gott mit Gericht belegt wird. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wenn aber stellvertretend ein Lamm gestorben ist, wenn dieses Lamm stellvertretend Blut vergossen hat und du hinter dem Blut dieses Lammes in Sicherheit bist, passiert dir nichts. Die Welt geht unter, das Gericht geht über diese Welt und wird sie in die Verdammnis reißen, aber du nicht. Du bist sicher, wenn du hinter dem Blut des Lammes in Sicherheit bist. Das Bild, das hier das Passahlamm gibt. Und wenn das an Ostern, an diesem Tag, wo man gedenkt, an dieses Passahlamm, wenn das passiert, dann muss der Triumph durch meine Seele gehen, wo es mir klar ist, ich bin in dieser Sicherheit. Und ich hoffe, dass niemand in unserer Mitte ist, der das nicht sagen kann, der sagen kann, ich bin noch in diesem geistlichen Tod, ich bin in der Welt, ich bin unter dem Gericht, ich habe keine Chance. Weil der Würgeengel kommt zum bestimmten Zeitpunkt, gnadenlos und unzweideutig und wird richten und dann ist es zu spät. Aber hier war die Möglichkeit, sich hinter dem Blut des Lammes in Sicherheit zu bringen. Gott sagt nicht umsonst zu ihnen, und geht nicht raus aus dieser Stellung in Christo, geht nicht raus aus diesem Ort, wo er vom Blut bedeckt ist. Wenn er rausgeht, seid ihr genauso erledigt wie die Ägypter. 2. Mose 12, 14. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein, und ihr sollt ihn feiern, als ein Fest des Herrn bei euren Geschlechtern, als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Er sagt jetzt hier eindeutig, gedenke dieses großen Geschehens. Das ist ja das, was wir am Sonntagmorgen machen, wenn wir unter uns treffen als Gläubige, wo wir letztendlich an dieses Blut gedenken. Wo wir gedenken, dass das Blut stellvertretend vergossen wurde. Die Welt nennt das letztendlich, oder auch die Gläubige nennt das Abendmahl. In Wirklichkeit heißt das Brechen des Brotes, wo man letztendlich gedenkt, dass der Herr sein Blut vergossen hat und sein Leib gebrochen hat. Und jetzt heißt es hier, Vers 15, 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinweg tun. Und das ist etwas, was zu diesem Geheimnis gehört, aus Ägypten auszuziehen, durch das Blut des Lammes. Die Schrift sagt hier eindeutig, am ersten Tag wird der Sauerteig hinausgetan. Und das ist für mich immer das Zeichen, ob jemand wieder geboren ist, ob jemand ein Gotteskind ist. Wisst ihr, ich messe Gläubigen nicht so sehr nach dem, was 10 Jahre später passiert ist. Da kann alles passiert sein. Sondern zuerst einmal, wenn es darum geht, ob eine Wiedergeburt, eine Bekehrung echt ist, wenn du noch dich erinnern kannst, darum bin ich immer dankbar, wenn ich das miterlebe, wenn jemand sich bekehrt, wenn du siehst, wie jemand aus der Welt auszieht und wenn du siehst, wie jemand letztendlich beginnt, das Opfer Jesu zu begreifen, das Blut in Anspruch zu nehmen und der Sauerteig hinauszutun, dann hast du in der Regel eine echte Wiedergeburt. Weil wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, tut er den Sauerteig hinaus. Wenn jemand nicht echt ist, dann hat er ein Merkmal, das habe ich über die Jahre erlebt, er beginnt mit dir relativ frühzeitig nach der angeblichen Bekehrung zu handeln, was er darf. Ist typisch. Dann beginnt er mit dir zu handeln, was darf er? Handel, deine Großen waren die Kaufleute der Erde, gehört zur Hure Babylon, zur Offenbarung 18, dort wird gehandelt. Aber im Reich Gottes wird nicht gehandelt, sondern im Reich Gottes wird hinausgetan, und zwar der Sauerteig. Und er sagt 7 Tage, die ganze Zeit. Und dann natürlich sagt er, wenn du praktisch das Saure zurückholst, wirst du ausgerottet werden. Das heißt, du musst in diesem Zustand bleiben, sonst wird es gefährlich. Wenn wir uns aber weiter angucken, was hier passiert, Vers 20. 7 Tage lang darf kein Sauerteig sich in euren Häusern finden, denn wer ungesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels, es sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Lande. Die haben jetzt eine ganz klare Aussage, ein wahrer Gläubiger bricht mit der Sünde. Ich sage nicht, dass ein wahrer Gläubiger nicht Hängestricke hat, wo er in Sünde fallen kann, wo er im Elend wieder verstrickt werden kann, aber grundsätzlich bricht ein wahrer Gläubiger mit Sünde und kann nicht darin leben. Das ist ein Zeichen von Wiedergeburt. Vers 21. Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen, macht euch auf, nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Wir müssen den Menschen sagen, auch unseren Kindern, unseren Nachbarn, unseren Bekannten, mit den Menschen, wo wir zusammenkommen, du musst Ägypten verlassen. In Ägypten ist der geistliche Tod. Du musst das Passahlamm annehmen. Du musst dieses geschlachtete Opfer für dich ganz persönlich annehmen. Du musst das Blut persönlich annehmen. Und letztendlich heißt Vers 22, und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die 2 Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Das muss man den Leuten sagen. Man muss das Opfer annehmen. Und Isop ist hochinteressant. Isop ist eine relativ, ich sage mal, unscheinbar hässliche Pflanze. wenn ihr mal in den Lexika diese Pflanze anguckt, aber die hat ihr Merkmal, und zwar die hat das Blut nicht gerinnen lassen. Das war ein Merkmal von Aesop. Das heißt, das Blut war als reelle Gegenwart da, das ist nicht geronnen. Schon interessant. Und Aesop, David schreit nicht umsonst im Psalm 51, entzündige mich mit Aesop, das heißt, reinige mich durch Jesu Blut. Das heißt, hier zeigt er etwas, dass das die Reinigung durch Jesu Blut der entscheidende Punkt ist. Und in dem Moment, wie das passiert, Vers 23, ist eigentlich alles geschehen. Hier heißt es, denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen, wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle. Und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonend vorübergehen. Und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Das heißt, der Verderber hat keinen Zutritt. Jetzt möchte ich dazu lesen, 1. Thessalonicher 1, Vers 9, dass das eigentlich mit einem Satz wunderbar wiedergibt, wo die Heilige Schrift ganz nüchtern sachlich sagt, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Das heißt, wir werden dann vom Zorngericht Gottes vollständig bewahrt, in dem Moment, wie ihr Mensch hinter dem Blut Jesu Christi praktisch Zuflucht sucht. Und dann heißt wieder Vers 24, und ihr sollt diese Verordnung einhalten als eine Satzung, die dir und deinen Kindern auf ewig gilt. Es ist auf ewig der einzige Weg, in den Himmel zu kommen. Auf ewig der einzelne Weg, mit Gott in Ordnung zu sein. Der einzige Weg, dem Zorn Gottes zu fliehen, hinter dem Blut des Lammes in Sicherheit zu sein. Gott sagt es in Vers 27 nochmals, das ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israel verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettet. Das ist ein Unterschied zwischen einem Mensch, ob er das Blut Jesu hat oder ob er es nicht hat. Der Mensch, wo das Blut Jesu hat, der kommt nicht ins Gericht, der kommt nicht in die Hölle, der überlebt, der kommt auch hier nicht ins Gericht. Aber ein Mensch, der letztendlich das Blut nicht hat, der geht verloren wie die Ägypter, der geht unter. Und jetzt kommt etwas. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das Volk, so verstockt die Ware in ihrer Verkehrtheit, das haben sie begriffen. Sie haben etwas ganz Kindliches begriffen. In Ägypten, in der Welt, wenn mein Herz im unbekehrten Zustand ist, wenn mein Herz in dem Zustand ist, per Geburt verloren. Todeskandidat. Das Zweite haben sie begriffen. Wenn ich mich aber hinter dem Blut in Sicherheit bringe, dann bin ich gerettet. Und dann heißt es, da neigte sich das Volk und betete an. Du siehst, bei wahrhaft bekehrter, wiedergeborener Gläubiger, wenn sie frisch zum Glauben kommen, wenn sie das Sauerteig hinaustun, wenn sie die Wiedergeburt, die Beschneidung erleben, wenn sie rauskommen aus Ägypten, dass sie wirklich hier mit einem anbetungswürdigen Herzen hingeht und Gott an, also anbetungswürdig im Sinn von, sie betet ihn an, dass sie Gott anbetet. Ihr Herz ist ihre Stimmung, was Gott anbeten will, für dieses vollkommene Opfer, sie haben es begriffen. Und das ist das, was Gott will. Er will Rettung durch Jesu Blut, weil Vers 29 passiert. Hier heißt es dann, es geschah um Mitternacht. Wir wissen, was Mitternacht bedeutet. Die 10 Jungfrauen. Mitternacht geht die Türe zu. Wir nähern uns immer mehr Mitternacht, wo es immer dunkler wird. Das sehen wir jetzt hier in dieser Welt, wo die Türe zugeht. Und wenn die Tür mal zu ist, ist aus. Dann heißt nämlich, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land. Ägypten von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf dem Sohn saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war. Auch alle Erstgeburt des Viehs, Vers 30. Denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Jeder, der nicht hinter dem Blut des Lammes in Sicherheit ist, ist ein Todeskandidat. Es muss klar sein. Wisst ihr, da nützt keine Religion. Der Teufel erfindet alle Religionen, auch die christlichen, um hier letztendlich von dem abzulenken. Dass die Leute die Einfachheit des Evangeliums nicht begreifen. In der Welt, Tod, Kandidat der Hölle, hinter dem Blut des Lammes, Gottes Kind, gerettet in Sicherheit. So eine einfache Tatsache ist das Passalam. Entweder oder. Wenn man weitergeht, Vers 37. Jetzt passiert es, was ich hoffe, dass bei jedem von uns passiert ist. So zogen die Kinder Israels aus. Es muss einen konkreten Tag geben, wo du Ägypten verlassen hast und wo du ganz konkret das Blut des Lammes für dich angenommen hast. ist der Tag der Wiedergeburt, der Tag der Bekehrung. Ich weiß, dass Gläubige gibt, die sagen, bei mir ging es langsam, vielleicht haben sie es nicht gemacht. Es ging bei Ihnen auch punktuell, nur ist vielleicht ein bisschen mit so vielen Umständen verbunden gewesen, dass es etwas schleichend ging, möchte ich nicht ausschließen. Aber es muss zur Tatsache kommen. Und jetzt geht Gott hin und sagt, Vers 43, kein Fremdling darf davon essen, das ist die Ordnung des Passas. Nur wer dazugehört, nur wer durch Jesu Blut erkauft ist, kann hier teilhaben. Das ist auch der Grund, warum wir das Abendmahl nicht hier oben machen. Nicht öffentlich, sondern unter, in geschlossenem Kreis. Hat einen ganz einfachen Grund. Hier treffen sich die Erlösten. Die bezeugen, durch Jesu Blut ist es passiert. Genau das sagt die Bibel. Kein Fremder, nicht Wiedergeborener, darf da nicht zugreifen. Das ist einfach Tatsache. Das ist ja das, was in der Welt einfach falsch ist, dass man in der Großkirche jedem das Abendmahl gibt. Das ist der Bibel völlig fremd. 2. Korinther 12, 46. Jetzt sagt er hier, dass kein Knochen an ihm zerbrochen werden soll. Hier haben wir jetzt eine der großen Prophetien auf unseren Herrn Jesus. Das nur als Einschub. Dann Vers 48. Kein Unbeschnittener darf davon essen. Das heißt, keiner, der nicht wiedergeboren ist, darf davon essen. Jetzt haben wir es plötzlich. Das heißt, Wiedergeburt, Passa, des Gedenkes, Mahl, alles gehört wesensmäßig zusammen. Es hängt alles davon ab, dass jemand aus Ägypten ausgezogen ist und das Blut angenommen hat. Hinter Blut in Sicherheit praktisch ist, und dann ist es passiert. Vers 51. Und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Söhne Israels nach ihren Heerscharen aus dem Land Ägypten. Ich möchte nochmals betonen, der Wille Gottes ist weg aus Ägypten, weg aus dem Tod, weg von der Hölle, weg von der Verdammnis, weg vom Fleisch, weg von der Sünde, weg vom Ego, weg vom Ich. Raus aus diesem Dreck, das ist der Wille Gottes. Und jetzt sehen wir, wie Israel triumphal durch das Blut des Lammes auszieht. Und ein wahrer Gläubiger ist einer wie die Israeliter, der das Opfer des Passalams, das Blut des geschlachteten Lammes für sich persönlich angenommen hat und gleichzeitig aus Ägypten ausgezogen ist im Triumphmarsch. Das ist der normale Gläubige. Aber ich möchte gleich zeigen, warum es teilweise bei den Gläubigen halt auch so ein Elend gibt. Aber zuerst nochmal was ganz Wichtiges. 2. Mose 13, 13. Jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm lösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Hier betont Gott nochmals, durch ein stellvertretendes Opfer, in dem ein Lamm stellvertretend stirbt, sollst du erlöst und ausgelöst werden. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel. Es gibt Menschen, die glauben, weil sie gut sind. Es gibt Menschen, die glauben, weil sie hingegeben sind. Es nützt alles nichts. Entweder du gehst durch das Blut des Lammes aus, du wirst durch ein stellvertretendes Opfer erlöst, oder du bist verloren in alle Ewigkeit. Es geht nur durch das Blut des Lammes. Das zeigt hier die Bibel nochmal eindeutig. Und jetzt kommt etwas, und das ist der Normalzustand, das ist Erlösung. Du ziehst aus durch das Blut des Lammes aus Ägypten, und dann passiert etwas, Vers 21, und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk, bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Geschwister, sind wir ehrlich, jeder, der eine echte Bekehrung erlebt hat, das ist doch der Zustand des Frischbekehrten. Wisst ihr, der brennt doch. Das ist doch der Gläubige, der hier vor die Wolke und die Feuersäule noch merkt, der sieht sie noch, der sieht die Herrlichkeit Jesu, der geht hier brennend dem Lamme nach, wohin es geht. Das ist die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes, das ist der Normalzustand. Vers 13, von Kapitel 14. Aber jetzt passiert etwas. Jetzt sind sie mit der Herrlichkeit Gottes ausgezogen aus Ägypten. Das ist jetzt der Part, der nur die Wiedergeborenen, die Gläubigen betrifft. Sie sind ausgezogen aus Ägypten, sie sind weg. Durchs Blut des Lammes, Sieg, die anderen sind alle tot. Aber wir leben, wir sind raus aus dem Dreck, aus der Sünde. Raus, wiedergeboren. Hier die Wolke und Feuersäule, das brennende Herz, um Herr Jesus zu dienen. Jetzt kommt etwas, das, was ich vorher sagte. Die Ägypter geben keine Ruhe. Aber wenn du bekehrt bist, lassen die dich nicht in Ruhe. Sie gehen dir nach. Letztendlich wird Gott mit Ägypten zum Ende kommen. In Offenbarung 19 später stehen sie Schluss, wenn Gott diese Welt richtet und diese Welt wird vernichtet werden, sagt die Bibel. Sie kommen alle ins Gericht, es stirbt die Hälfte und dann gehen sie zum großen weißen Thron. Und es ist so traurig, das ist der Großteil der Menschen geht hier in den Feuersee. die Hölle. Aber hier zu Lebzeiten, als Israel ausgezogen ist, als sie in der Herrlichkeit Gottes dahin ziehen, passiert etwas Schreckliches. Der Pharao greift sie an, das heißt der Teufel jagt ihnen nach und versucht sie zu erhaschen, versucht sie zu kriegen. Und jetzt kommt natürlich das, was normal ist. Vers 10, da fürchteten sich die Kinder Israel und schrien zum Herrn. Es ist völlig normal. Man darf auch nicht übergeistlich werden. Es ist völlig normal, dass ein Gläubiger, wenn auch die erste Liebe weg ist, ich habe das auch erlebt, wenn die erste Liebe vorbei ist und ein Gläubiger ausgezogen ist aus Ägypten, gewaschen ist im Blut des Lammes, wenn er plötzlich merkt, nachdem die erste Liebe weg ist, die Wolke und die Feuersäule sich zurückgezogen hat, weil ich der Heilige Geist betrübt habe durch meine Art, dass plötzlich etwas passiert. Man ist ja wegen dem noch nicht abgefallen, sondern man ist im Zustand oft der Zerknirschung und merkt plötzlich, jetzt jaget mich die Ägypter wieder. Jetzt kommt die Welt langsam wieder rein. Jetzt kommt langsam der Dreck wieder. Jetzt kommt das, was ich schon hatte. Ich habe es bei mir gemerkt. Dinge, die ich rausgeschmissen habe, als ich mich bekehrt habe, habe ich 20 Jahre später wieder gekauft, um sie später wieder rauszuwerfen. Ihr versteht? Wohl der Preis bezahlt, habe ich mir hinterher gesagt. Das war die Strafe, das hast du wohl zahlt und das liegt wieder im Dreck immer. Wisst ihr, das ist aber das, wenn dann das Herz langsam nachlässt, dann jagen die Ägypter, dann kommen sie und versuchen uns wieder zu erhaschen. Und ich sage es einmal vorsichtig, ein normales Gotteskind leidet unter dem. Das ist ihm unangenehm, es ist ihm peinlich. Er schämt sich auch vor den anderen Gläubigen, dass es so ist. Und er will das ja eigentlich gar nicht, aber er leidet. Merkt ihr, was da passiert? Da kommt etwas. Und das ist das Teuflische, die Ägypter sind noch gar nicht da, sie sind noch nicht da und trotzdem kommt ein Stück der Herrschaft Ägyptens wieder über die Gläubiger. Sie kommen unter eine Knechtschaft, die gar keine reelle ist. Was macht denn der Pharao? Der bedroht sie ja nur. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Lüge des Teufels, der die Gläubigen bedroht. Er hat sie noch gar nicht, er hat gar keinen Zugriff, sondern er lügt sie an, er bedroht sie und in der Regel, wenn der Gläubige diese Lüge glaubt, dann kommt er in einen Herzenszustand, der ähnlich ist wie dem, wo er draus geflohen ist. Er kommt wieder unter Knechtschaft. Er leidet wieder. Er ist wieder unter Druck. Er kämpft mit seinen Lüsten. Er kämpft mit der Welt. Er kämpft mit seinem Zustand, mit seinem Ego, mit seinem Herz. Da kommt es zurück. Aber ich möchte etwas betonen, es ist nicht reell da, sondern es ist eine Lüge des Teufels. Der Teufel hat keinen Zugriff auf Gläubige, sondern es ist eine Lüge. Und erst wenn der Gläubiger die Lüge glaubt und zustimmt, wird die Verbindung hergestellt, dann kann er dich quälen. Ist das klar? Er kann dich quälen, obwohl er noch gar nicht da ist. Und das ist das Elend Ägyptens bei den Gläubigen. Und wenn man jetzt weiter sieht, jetzt sagt eigentlich Gott ihnen was ganz Einfaches. Er sagt, fürchtet euch nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, steht fest. Wisst ihr, was heißt? Widerstand. Und das ist das, was ich sehe. Ich sehe bei den Gläubigen eine Passivität, die mich zutiefst erschreckt. Ich sehe das manchmal bei mir, so einen Hang, um aufzugeben. Der Kampf nicht mehr zu kämpfen, müde zu werden vom Kampf. Und hier sagt die Bibel was ganz anderes. Sie sagt, fürchtet euch nicht, lasst dich nicht vom Teufel anlügen, sondern stehe fest. Das heißt, leiste Widerstand, gib nicht nach und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Das heißt, ich soll auf die Rettung sehen, auf dieses vollkommene Opfer. Wir haben dann später ein Lobgesang in 2. Mose 15, Vers 4. Er wurde mir zum Heil, ruft hier das Volk. Und hier steht im hebräischen Wort für Heil, das heißt Jeshua. Wisst ihr, was Jeshua heißt? Das ist die gleiche Wortwurzel wie Jesus im Griechischen. Das heißt, hier hast du Jeshua, der Messias. Hier hast du den Erlöser. Das heißt, er sagt hier, fürchte dich nicht, es ist ein Erlöser da. Das vollkommene Opfer gilt immer noch. Das Blut des Passahlammes reicht immer noch aus, um Ägypten vollständig abzuwehren. Ist alles da. Heißt Vers 14, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Versteht ihr? Am Teufel, seine Lieblingswaffe ist es, uns aufzuregen. Am Teufel seine Lieblingswaffe ist es, uns anzustacheln, uns verrückt zu machen, uns aus der Ruhe zu bringen. Und er sagt hier, gerade das Gegenteil, steht fest, lasst euch nicht verrückt machen, habt keine Angst, sondern ganz einfach, der Herr wird kämpfen. Er hat alles getan im Kreuz von Golgatha. Ihr müsst jetzt nur noch in Ruhe dieses Opfer annehmen. Ihr müsst abwehren, in Ruhe. Die richtige Herzensstellung, es passiert gar nichts. Es wird keinerlei Böses geschehen. Wenn man jetzt sieht, wie Israel das annimmt, in dem Moment, wie Israel das annimmt, passiert es. Dann geschieht dieser Sieg. Das ist der Glaube der Gläubigen, die dann durch den, ich sag's einmal, durch den Schild des Glaubens diese feurigen Pfeile des Teufels abwehrt. Als Erlöste. Und jetzt kommt das große Loblied, 2. Mose 15, wo hier in Vers 2 heißt, er wurde mir zum Heil. Vers 6, Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Das muss klar sein. Die Rechte des Herrn, wer Psalm 118 gelesen hat, wer die ganze Parallelstelle gelesen hat, die Rechte des Herrn, die rechte Hand des Herrn, 5 Finger, 5 die Zahl der Gnade, ist der Herr Jesus. Er ist die Rechte des Herrn. Jetzt sagt die Bibel, die Rechte des Herrn hat den Feind zertrümmert, zerschmettert, zerstört. Es ist ein vollkommener Sieg da. Perfekt. Absoluter Sieg durch Jesu Blut. Es ist alles da. Und das singt jetzt das, die Gemeinde, singt jetzt das Loblied, dass der Feind besiegt ist. Dann heißt Vers 13, das ist der Normalzustand. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Plötzlich fragt man wieder nach dem Wille Gottes. Wisst ihr, der Mensch hat so ein verdorbtes Hirn, dass er dauernd versucht, sein Wille zu tun. Plötzlich, in dem Moment, wie man das begreift, Jesus ist mein Heil. Der Feind ist völlig besiegt. Durch Jesu Blut kann ich aus Ägypten ausgehen. Und man geht da als Gläubiger aus Ägypten aus, schmeißt diesen Dreck aus seinem Herz heraus, dann fragt man plötzlich nach dem Wille Gottes. Er leitet jetzt. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Plötzlich sieht man die Erlösung. Und immer wenn du ein Frischbekehrter siehst, fragt er nach dem Wille Gottes. Die alte Gläubige fragen meistens nicht mehr. Ihr wisst warum. Da ist es versandet. Da hat der Pharao hat gerufen. Der Schrecken vor Ägypten ist da. Da ist eine Versandung. Die muss weg. Wenn man dann weiter guckt, dann sieht man plötzlich, wie Israel weiterzieht. Eigentlich hätte sie jetzt ziehen können, durch das Blut des Lammes, mit der Herrlichkeit der Wolke und Feuersäule, im totalen Triumph. Aber jetzt passiert etwas Katastrophales. Die Leute, die kurz vorher noch singen, du bist mein Heil, andersrum, du bist Jesus, mein Erlöser, die das schreien, du hast den Feind besiegt, die das Blut des Lammes sät, strahlen, diesen Auszug aus Ägypten, dieses große Gericht Gottes. Dieses Volk macht den entscheidenden Fehler. Und das ist der Fehler, den die Gläubige begeht. Und zwar, sie geht jetzt in die Wüste. Geschwister, wir gehen in die Wüste. Brauchen wir uns überhaupt keine Illusion machen. Diese Welt ist Ägypten. Wir leben in der Welt und sind nicht von der Welt. Das allein erzeugt ein ungeheures Spannungsverhältnis. Wir gehen in die Wüste. Und Gott kann uns nicht hier, ich sage mal, wir Vertragbare durchtragen. Will er auch nicht. Sondern wir müssen uns bewähren. Und jetzt kommt die erste Bewährung. Die erste. Eine lepprige erste Bewährung. Und jetzt heißt es hier, sie fanden kein Wasser. Es kommt eine kleine Not, aber die Wolke und Feuersäule war da. Sie kommen nach Mara, findet Wasser und das ist bitter. Das heißt, sie hat hier wirklich reelle Not und schreit dann zum Herrn. Und jetzt siehst du das erste Mal, wie Gott letztendlich hilft. Er zeigt ihnen hier, letztendlich, wenn ihr euch weiterführen lasst von mir, dann kommt ihr nach Elim. Und das ist das Problem. Wenn der Teufel sich über dich hermacht, wenn der Pharao, wenn der Chef von Ägypten, wenn der Herrscher von Ägypten beginnt, die Gläubigen anzugehen, anzulügen, dann zeigt er ihnen immer Mara, dann zeigt er ihnen immer ihre Bitterkeit, dann zeigt er ihnen immer, was nichts ist. Der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Er lügt und täuscht und er kommt sogar als Engel des Lichts, er kommt fromm mit alle Schikane. Er zeigt dir Mara. Wie oft hat mir der Teufel meine eigene Bitterkeit gezeigt? Und du musst dann hingehen und musst die Zähne zusammenbeißen und sagen, nein, Mara ist Pharao, Mara ist Ägypten, sondern ich will nach Elim. Und Elim heißt hier, es waren 12 Wasserquellen, völlige Versorgung und 70 Palmbäume. Und jetzt kannst du dich im Wasser lagern. Das heißt, Gott will, dass du die Zähne zusammenbeißt, wenn du in Mara bist und dass du nach Elim gehst, um hier zur Ruhe zu kommen, geistlich. Und wenn man das sieht, dann merkt man plötzlich, wie Gott perfekt sorgt. Vers 17, Vers 6, Kapitel 17, Vers 6. Ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. Und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Der Fels ist Christus, das steht in 1. Korinther ebenfalls. Das Passahlamm ist Christus, der Fels ist Christus. Und hier sieht man jetzt eindeutig, er sagt, der Fels wird geschlagen. Dieser Schlag am Kreuz von Golgatha, wo er stirbt für die Sünde dieser Welt und da wird Wasser herauslaufen, um dich zu tränken. Hier steht übrigens im hebräischen Wort bei Felsen, es gibt zwei Worte für Felsen. Einmal den Felsen, den man nicht schlagen durfte, das Felsmassiv, und einmal den Fels, den man schlagen durfte, der erniedrigte. Hier steht dann das Wort. Man sieht ja ganz genau, das ist der Fels, der geschlagen werden durfte. Der erniedrigte Christus, der um der Sünde willen hier letztendlich unter Druck kommt. Und jetzt sieht man hier etwas. In Vers 7 heißt es plötzlich, das war der Ort, wo die Kinder Israel Gott versuchten, ihn herausforderten und praktisch sagten, ist der Herr in unserer Mitte. Und jetzt siehst du plötzlich etwas, wie die Gläubigen in ihrer Narrheit sogar beginnen, Gott herauszufordern, anstelle dem Lamm zu folgen, anstelle diesem Felsen zu folgen, anstelle aus dem Fels zu trinken, anstelle des Blut zu säen. Sie wollen nicht noch Elim, sie wollen Mara sehen. Und das ist ein Problem, dieser Wille zu säen. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt hier, wenn dann die erste Niederlage kommt, dann kommt die zweite, dann kommt Amalek. Wisst ihr, und Amalek, das ist nichts Gewöhnliches. Amalek heißt raffendes Volk. Dann schickt dir der Teufel die Unzufriedenheit, dann schickt er dir die Gier, dann schickt er dir Amalek. Und wisst ihr, was Amalek ist? Amalek ist halbfromm, ist ein Kind Esaus. Ist ein Nachkomme Esaus, ist ein Halbfrommer. Wisst ihr, dann kommst du in die Halbfrömmigkeit hinein, dann kommst du in die Halbwelt hinein, dann gehst du hier unter und dann kommt der Druck. Und jetzt siehst du plötzlich, wie Gott auch hier hilft, indem er durch Gebet, es gibt Dinge, die musst du durchs Gebet angehen, indem er durch Gebet, durch Moses Gebet hier den Sieg gibt. Aufgrund des vollkommenen Opfers, durchs Gebet gibt er den Sieg, aber Mose wird auch schwach, jeder wird schwach. Und dann kommt die Funktion des Leibes Jesu Christi, wo plötzlich in Vers 12 Aaron und Hur seine Hände stützten auf jeder Seite. Wisst ihr, und das ist das, was Gott will. Wir müssen ausziehen aus Ägypten durch das Blut des Lammes. Wir müssen auf die Wolke und Feuersäule sehen. Wir müssen Elim im Auge haben und nicht Mara. Wir müssen wissen, der Fels versorgt uns mit Wasser des Lebens ohne Ende. Und wir müssen beginnen, miteinander die Leibesfunktion wahrzunehmen, miteinander diese vollkommene Erlösung auszuleben, um hier im Triumphzug durch die Wüste zu gehen, bis ins gelobte Land. Wenn wir im Himmel sind, brauchen wir das alles nicht mehr. Das ist auch Tatsache. Dann ist es vorbei, dann ist es gelaufen. Und jetzt sagt die Bibel am Schluss, Vers Kapitel 17, Vers 15, und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Er ist es, der für mich kämpft. Er ist es, der alles getan hat, durch dieses Passahlamm, durch dieses vollkommene Opfer am Kreuz vor Golgatha. Es ist alles geschehen, es ist alles perfekt. Ich möchte zum Schluss zurückgehen zu unserem Ausgangstext. 1. Korinther 5, Vers 7. Jetzt möchte ich den Anfang lesen, den ich vorher nicht gelesen habe. So weit sagt die Bibel ganz einfach. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Jetzt geht er einfach hin und sagt, Tatsache, wir haben Ostern, wir haben den Karfreitag, wir haben das vergossene Blut Jesu Christi, wo das Passahlamm geschlachtet wurde. Wir haben ihn 3 Tage im Totenreich, wo er der Teufel entwaffnet hat. Kolosser sagt es ganz klar, wo er der Teufel entwaffnet hat und jede Macht der Finsternis besiegt hat. Dann ist er auferstanden, der Beweis, dass er keine Sünde hatte. Nachdem er auferstanden ist, ist er dann bei Himmelfahrt in den Himmel hineingegangen, hat sein kostbares und teures Blut ins himmlische Heiligtum gelegt und hat durch den Heiligen Geist diese Erlösung ausgegossen. Und jeder Gläubige, der wiedergeboren ist, hat diesen Heiligen Geist in sich. Er hat den Geist des Glaubens, er hat den Geist der Sohnschaft, er hat diese Erlösung, er hat die volle Wirkung des Passahlammes in sich. Er hat diese Vollwirkung in sich und kann jetzt dem Lamm folgen, wohin es geht. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach, unser Passahlamm ist geschlachtet. Christus, es ist da. Er wohnt in dir. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Tu den Sauerteig hinaus. Das heißt, kappe Ägypter. Kappe deine Beziehung zum Pharao. Hör auf, ungeistlich zu sein. Hör auf, dem Teufel zu dienen. Sondern diene dem Lamme. Folge dem Passahlamm, wohin es geht. So wie die Bibel hier sagt, das Passahlamm ist geschlachtet. Und dann am Schluss der Offenbarung hast du das Lamm wieder. Nach der Entrückung. Und da steht jetzt plötzlich ein ungeheurer Satz. Offenbarung 14,4. Sie folgten dem Lamme, wohin es ging. Und das ist Ostern. Das ist Passa. Wenn man durch das Blut des Lammes aus Ägypten auszieht, wenn man durch das Blut des Lammes Sieg hat, wenn man Elim im Auge hat, wenn man sich versorgen lässt durch den Fels, wenn man das Loblied Gottes singt und weiß, das Heil ist Jesus, wenn man in dieser Zuversicht und in dieser Herzenstellung letztendlich dem Lamme folgt, wohin es geht, nicht dem Fleisch folgt, nicht dem Pharao folgt, nicht den Lügen des Teufels, sondern dem Lamme folgt, wohin es geht. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Dann ist Ostern. Dann ist Passa. Dann ist Friede. Ich möchte beten zum Schluss, wenn wir uns aufheben. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du bereit warst, die Himmel zu verlassen, ein Mensch zu werden wie wir, der ohne Sünde, dass du bereit warst, in deiner Göttlichkeit dieses Passahlamm zu werden, dass du dich auch schlachten lassen, ihre furchtbare Art und Weise am Karfreitag, dass du bereit warst, im Totenreich den Teufel zu entwaffnen, dass du bereit warst, aufzuerstehen, dass du bereit warst, dieses große, dieses vollkommene, dieses einmalige Opfer zu bringen. Und Herr Jesus, wir sind traurig, wenn wir sehen, wie es immer wieder dem Pharao gelingt, uns Gläubige auch zu blenden, zu narkotisieren, uns zu täuschen, dass wir in Wirklichkeit statt Elim die Wasserquelle zu sehen, deine Herrlichkeit, deine Versorgung, wie du als Fels geschlagen wurdest, dass wir immer bloß die Mara sehen, die Bitterkeit. Gib uns einfach Gnade, unsere Blicke zu erheben, dich das Lamm zu sehen, das Passahlamm, das geschlachtet ist für unsere Sünde, dich zu sehen und dir dem Lamm zu folgen, wohin du gehst. Gib uns einfach Gnade. Ich danke dir, dass du dich als Hohepriester unserer erbarmst, dass du unsere Schwachheit erkennst und dass du mit uns zum Ziele kommst. Ich möchte aber auch bitten, wenn irgendjemand in unserer Mitte ist, der noch gar nicht ausgezogen ist aus Ägypten, dann erbarme dich und ich danke dir dafür. Amen.